Guten Tag. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Dass du eingeschaltet hast, dass du hörst, egal wo du jetzt gerade bist. Herzlich willkommen zu dieser Predigt. Wir sind ja miteinander schon ein Zeitchen jetzt unterwegs im Petrusbrief. Und ich habe gedacht, so einleiten macht es vielleicht Sinn, dass wir einen kleinen Rückblick machen. Mal schnell kurz wieder schauen, du, wo kommen wir her, wo stehen wir jetzt. Weil ich es ganz wichtig finde, dass wir für das Verständnis vom heutigen Text da ein bisschen Klarheit schaffen. Oder zumindest alle ein bisschen am gleichen Ort sind. Der Petrus schreibt den Brief an einen Haufen verschiedene kleine Gemeinden in der heutigen Türkei. Die sind alle so ein bisschen verstreut. Und die Gemeinden brauchen seinen Zuspruch. Er will sie ermutigen, zurüsten, motivieren. Warum? Der Grund ist ein einfacher. Das Umfeld, der Kontext von diesen kleinen Gemeinden hat sich verändert. Das Umfeld wird zunehmend findlicher gegenüber den Christen. Das Umfeld macht Druck. Christen werden ausgelacht, Christen werden ausgrenzt, misshandelt. Und es ist vorgekommen, dass Christen vor die Obrigkeiten geschleppt worden sind, falsch angeklagt, falsch beschuldigt, Verleumdungen sind geschehen, bis hin zu auch Toten. Und Petrus hat gemerkt, wir müssen diesen Christen schreiben, wir müssen sie ermutigen. Und Petrus hat ihnen von dieser Hoffnung erzählt und hat gesagt, hey, hört mal, es gibt eine Hoffnung, in eurem Glauben, wo euch helfen in dieser schwierigen Zeit. Es gibt eine Hoffnung, die euch hebt, die euch nicht loslässt. Und die gilt auch bis zu uns heute. Und es ist weniger erstaunlich, dass der erste Petrusbrief in der ganzen Geschichte von der Kirche immer einen ganz speziellen Platz hat in der Gemeinde, die verfolgt war. In der Gemeinde, die unter Druck geraten ist. Und die Worte gelten für uns bis heute. Und der Petrus in seinem ersten Teil, geht von Kapitel 1, Vers 1 bis etwa Kapitel 2, Vers 10 ungefähr, in dem ersten grossen Block macht darum der Petrus das erste Wichtige. Er nimmt den Leser und richtet seinen Blick, seinen Fokus aufs Wichtige und sagt, hey, hört mal, liebe Christen, ihr habt eine unglaubliche Hoffnung, ihr habt ein unglaubliches Privileg, ihr dürft eine Identität in Jesus Christus haben. Und in deren Identität steckt wahnsinnig viel. Und sagt ihnen, hey, ihr seid ein Volk von Auserwählten. Ihr seid ein Volk von Priestern. Berufen. Und eigentlich sagt er ihnen nichts anderes als, hey, ihr gehört zu Gott. Und in dieser ewigen Hoffnung ihnen dürft ihr wissen, nichts wird euch aus seiner Hand reissen. Das ist eine Hoffnung, sichert die alle Ewigkeit. Eine unglaubliche Identität. Niemand kann die euch wegnehmen. Und der zweite grosse Abschnitt, das ist der, wo wir jetzt drin sind, der geht dann nachher so, eben ab Kapitel 2, Vers 11 bis etwa 4, Vers 11. Da geht es darum, ja, das ist ja gut und recht, die Hoffnung in die Zukunft. Und das ist toll. Aber jetzt, wir leben jetzt. Und der Petrus geht auf die Frage ein und sagt, hey, im Jetzt, innen, ja, da ist es vielleicht schwierig. Oder ganz sicher schwierig. Und der Petrus greift eine Sprache auf, da, oder verwendet eine Sprache, wo seinen jüdischen Zuhörern ganz sicher bekannt ist. Immer wieder nimmt er Bilder, Vergleich oder Wortwahl, die bekannt sind aus dem Alten Testament, die auch immer wieder erinnert an die Geschichte vom Exil. Das heisst, die Geschichte, wo das Volk Israel 70 Jahre in Gefangenschaft haben müssen. Und sie in der Fremde gewesen sind. Und der Petrus sagt, so ist es mit euch auch, liebe Christen. Auch ihr seid in der Fremde. Euch geht es genau gleich. Ihr seid noch nicht daheim. Aber ihr dürft wissen auf dem Weg, und das sagt er ihnen immer wieder, es gibt eine Hoffnung. Jetzt ist es vielleicht so, aber es gibt eine Hoffnung. Ihr dürft euch freuen auf das. Und er sagt ihnen dann immer wieder, darum ist es wichtig, wie ihr euch verhaltet auf dem Weg. Das ist also eine Kernbotschaft drin. Es ist wichtig, wie du dich verhaltest. Und die Worte gilt bis heute. Jesus Christus ist eine wunderbare Hoffnung. Jesus ist die Ewigkeitshoffnung, die Zukunft. Aber da, im Heute und Jetzt, ist es halt manchmal schwer, oder? Da gibt es schwierige Menschen, schwierige Situationen. Da gibt es Sachen, die uns wehtun. Da gibt es einen Haufen Fragezeichen. Und wie kann der Petrus jetzt sagen, ewige Hoffnung, Haufen Fragezeichen. Aber der Petrus will den Blick vom Zuhörer immer wieder hinlenken auf, hey, Jesus Christus, er ist das Ziel. Dorthin gehst du. Das ist wichtig. Behalt das im Auge. Und darum habe ich die Predigtserie eigentlich auch den Titel gegeben, Pilgerreise, Leben für das Ziel. Dein Leben soll vom Ziel her, aber fürs Ziel gelebt werden. Du sollst alles, was du tust, ausrichten auf das Ziel. Und der Petrus öffnet dann immer wieder die zweite Frage auch in dem Ganzen inne. Hey, es geht ja eigentlich nicht nur um dich, sondern dein Verhalten ist vor allem darum wichtig, dass du nicht alleine ans Ziel kommst, sondern noch ganzen Haufen kannst mitnehmen. Dass du andere kannst begeistern für Jesus Christus. Und da sind wir jetzt, und unser heutiger Text, der macht da gerade weiter und ist eine Art so etwas wie ein Höhepunkt von diesen Fragen mit dem Leiden. Ich meinte, ich sage sogar so eine der zentralsten Aussagen. Und wir lesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 18 bis 22. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Bis dahin. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, jetzt gerade, wo du den Text gehört hast oder vielleicht selber vor dir hast und gelesen hast. Alles klar. Keine Frage mehr. Oder ganz einen Haufen Fragen. Und wenn du zu der zweiten Sorte gehörst, dann will ich dich ermutigen, die Mehrheit ist mit dir. Das ist ganz ein verflixt komplizierter Text. Das ist im Petrusbrief der schwierigste Text und einer der schwierigsten in der ganzen Bibel. Und es ist nicht umsonst so, dass sich über dem Text ganzen Haufen schon gestritten haben und Meinungen entstanden sind, unterschiedliche und ganz wüste Sachen zum Teil auch entstanden sind daraus. Also es gibt Fragen in dem Text. Und man wird versuchen, ein bisschen dran anzugehen, versuchen aufzuschlüsseln, was es denn da drin hat. Aber zuerst möchten wir eben anfangen mit dem, was klar ist. Und damit wir das Licht ins Dunkle bringen können, ist es wichtig, dass wir einen Ausgangspunkt schaffen. Und damit müssen wir eigentlich ein bisschen retour greifen. Und zwar müssen wir für den Ausgangspunkt schaffen, müssen wir ein bisschen retour greifen auf das, was vorausgegangen ist, nämlich im Vers 13 bis 17. Der Petrus fängt im Vers 13 an und er sagt dort, wer kann euch schon schaden? Und das ist einer von diesen Versen, wo ich denke, so ein Kalenderspruch ist. Vielleicht hast du den schon mal gezogen, vielleicht hast du ihn dir schon mal aufgeschrieben irgendwo. Das ist eine Hammeraussage. Wer kann dir schon schaden? Und das stimmt zu 100%, da will ich nicht in Frage stellen. Das ist die Bibel. Das stimmt. Und das tut gut, oder? Wer kann dir schon schaden? Jetzt kommt aber das Spannungsfeld. Wie sieht es denn aus in deinem Leben, in der Realität? Ich weiß, wie es in meinem Leben ist. Und ich weiß, dass in meinem Leben schwierige Sachen existieren. Dass schwierige Momente da gewesen sind oder sind. Dass Fragen da sind. Ja, wie ist denn das jetzt? Kann mir jetzt wirklich nichts schaden? Schwierige Situationen gibt es. Der Petrus in dieser Ausgangssituation sagt er, hey, ja, Nichts kann dir schaden. Aber er will seinen Blick eigentlich mit dem auf etwas anderes lenken. Er sagt, ich sage dir nicht, dass du nie mehr leiden wirst. Aber was ich dir verspreche, ist das Wichtige. Du bist fest in Gottes Hand. Wenn du dich im Mann befällst, kann dich nichts aus seiner Hand reissen. Und der Schaden, meint dich doch, ist der wichtigste, der schlimmste, wenn du könntest aus Gottes Hand gerissen werden. Und da verspricht Gott, wenn du, da verspricht der Petrus in dem Abschnitt, wenn du dich Jesus anbefällst, kann dich nichts daraus herausreissen. Und das ist doch ein Trost. Und nicht, es wird einfach kein Leiden mehr geben. Sondern nichts kann dich von ihm trennen. Und dann beschreibt der Petrus aber in dem ganzen Abschnitt, wir haben ja letztes Mal in der Predigt darüber ein bisschen angeschaut, darum möchte ich nur ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, zwei Sachen, wie wir uns nicht verhalten sollen und drei Sachen, was wir sollen machen. Und zwei Sachen, die wir nicht machen sollen, das erste fängt an, heb keine Angst. Du sollst nicht Angst haben. Warum? Angst ist eine schreckliche Geschichte. Angst lähmt. Angst nimmt gefangen. Angst nimmt dir die Hoffnung. Angst raubt dir den Blick auf die Zukunft. Angst ist eine unglaubliche Macht. Und darum sagt der Petrus, heb keine Angst, lass dich nicht einnehmen von dem. Geh zu Jesus. Und das Zweite, was wir nicht machen sollen, lass dich nicht einschüchtern. Und ich weiss nicht, wie es dir geht mit dem. Auf der einen Seite sagen wir, ja, das ist ja klar, nicht so schlimm. Und auf der anderen Seite finde ich, das passiert noch schnell. Wie schnell lassen wir uns doch einschüchtern? Ein paar Beispiele. Aus der Arbeitswelt zum Beispiel. Wenn du im medizinischen Wesen unterwegs bist, all die verschiedenen komplizierten Fragen. Wann werden Maschinen abgestellt, Abtreibungen, wie man sich da drin verhaltet. Da kannst du unter Druck kommen als Christ. Oder wenn du im Finanzwesen unterwegs bist und der Chef dir sagt, hey, wir müssen doch eine Gewinnoptimierung machen, musst doch ein bisschen Bilanzen frisieren und so weiter. Und du merkst, wenn ich es nicht mache, verliere ich vielleicht meine Stelle. Da kommst du unter Druck. Oder nochmal ein anderes Beispiel aus der Schule vielleicht. Wenn du merkst, dass du unter Druck kommst, ein Seich wird gemacht, du bist aufgefordert zum Mitmachen und du weißt, wenn du nicht mitmachst, wirst du ausgrenzt. Wirst ausgelacht, auf die Seite gestellt. Da kommst du unter Druck. Und da kann es geschehen, dass man in der Versuchung gibt, sich, in der Versuchung steht, sich einschüchtern zu lassen und nachzugehen in gewissen Punkten. Und der Peter sagt, macht das nicht. Lasst euch nicht einschüchtern. Bleibt fest. Und jetzt aber zu den Sachen, die wir tun sollen. Er sagt, ehrt Christus. Ehrt Christus. Und wie können wir Christus ehren, gibt er auch noch die Antwort, indem du ihm vertraust. Das ist die grösste Ehre, die du ihm machen kannst, wenn du sagst, ich vertraue dir, Jesus. 100%. Wenn du selber am Wursteln bist, wenn du das Gefühl hast, da und dort mache ich es selber, ist es eigentlich ein Misstrauensbeweis gegenüber Jesus, weil du ihm nicht vollständig vertraust. Also Petrus sagt, vertraue ihm, er Jesus. Mach das. Und das Zweite, gib Auskunft, Rechenschaft über deine Hoffnung. Da haben wir letztes Mal ein bisschen angeschaut, was das heisst. Auch Zeugnis geben, können erzählen über das. Und der Petrus weiss, von was er redet. Ich bin sicher, als er die Worte geschrieben hat, ist in ihm in einem Film abgelaufen. Er hat zurückgedacht, seine eigene Karfreitagsgeschichte. In der Nacht, wo Jesus verraten worden ist. Er hat ihn dreimal verleugnet. Sogar bei seinem Leben geschworen. Aber der gleiche Petrus, 50 Tage später, ab Pfingsten, kehrt die Händchen. Er steht vor das Volk, er gibt Auskunft, er steht vor die Obrigkeit, er gibt Auskunft. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er gibt Gott, der er vertraut, auch wo es ins Gefängnis geht. Und das Dritte, was wir machen sollen, ein gutes, reines Gewissen haben. Und das ist nicht so einfach zu verstehen, was der Petrus eigentlich will sagen. Hey, schau, dass dein Leben übereinstimmt mit dem, was du erzählst. Dass da keine Differenz entsteht. Weil da würde sich widersprechen. Hebe reins Gewissen. Und der Petrus leitet eigentlich da eine Ausgangslage. Eine Ausgangssituation. Er sagt, hey, ja, Leiden gibt es. Das ist die Ausgangssituation. Da gibt es. Aber du darfst wissen, nichts wird dich aus Gottes Hand reissen. Aber Leiden, ja, da gibt es. Und jetzt kommt unser Text. Und ich werde darum den Vers 18 nochmal lesen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und da ist eigentlich noch fast der einfachste Vers von unserem ganzen Text von heute, weil es ist sehr klar und schnell klar, um was es geht. Es geht, grob gesagt, um das, was am Kreuz passiert ist. Karfreitag, Ostern, in Kurzform zusammengepackt. Der Petrus beschreibt da, was Jesus gemacht hat. Und er lenkt den Blick von unserer Ausgangssituation hin zu dem und sagt, hey, da hat einer gelitten. Genau wie du vielleicht leidest, er hat noch ein bisschen mehr. Und darum ist es wichtig, dass man dem sein Leiden gut versteht, damit es uns helfen kann. Und darum wollen wir das Leiden anschauen. Weil das Leiden ist unglaublich. Das Leiden erzählt etwas. Jesus heißt, man musste leiden. Sein Leiden war ein Sühneleiden. Das heisst so viel wie stellvertretend. Es musste eine Schuld bezahlt werden. Es musste eine Schuld beglichen werden. Etwas musste sterben für oder leiden für eine Sünde. Und da haben die Juden gut verstanden, von was da der Petrus redet. Die Opfer, da ist ja immer um das Thema gegangen. Etwas musste sterben für mein Vergehen. Aber das Leiden ist ein ewiges, gültiges Leiden. Also Jesus, und so sagt es der Petrus in dem Vers, er ist gestorben einmal für immer für alle. Das Werk muss nicht wiederholt werden. Das ist abgeschlossen, es ist vollendet. Für alle Zeit. Einen ist gestorben, für alle, für immer. Hammerbotschaft. Er ist gestorben, einmal, für alle, für immer. Das Sterben ist stellvertretend gewesen. Der Petrus sagt, der Gerechte für den Ungerechte. Und auch da, das ist nicht unbekannt gewesen. Der Jude hat gewusst, ja, ein reines Tier hat müssen anheben als Opfer. Und spannend ist, dass das kein neuer Gedanke ist. In Jesaja 53, 6, der zweite Teil, lesen wir, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Unser aller. Deine, meine, jedem Mensch seine Schuld ist auf den Gerechten gelegt worden. Darum hat er gelitten. Nicht, weil er es verdient hat. Das Leiden hat aber auch eine Versöhnung gebracht, sagt der Vers ebenfalls. Es heisst nämlich, dass wir zu Gott gebracht worden sind durch das Leiden. Vor Gott gebracht worden sind durch das Leiden. Das heisst, durch das Leiden gibt es wieder eine Möglichkeit, einen Zugang zu Gott. Vorher war ein Graben, deine, meine Sünde, unsere Gedanken, unsere bösen Sachen, unsere schlechten Sachen, die trennen uns von Gott. Aber hey, es gibt eine Möglichkeit, wieder einen Zugang. Da, das Leiden. Darum hat er müssen leiden. Das Leiden war gewalttätig. Man ist Verbrechen vergangen worden dafür. Aber das Leiden hat seinen Höhepunkt erfahren in der Auferstehung an Ostern. Wo Gott bekräftigt hat, ich nehme das Opfer an. Und das Werk ist vollbracht. Jesus hat gelitten, eine für alle, für immer. Und das ist eine unglaubliche Aussage. Das ist eine Hammerbotschaft. Eine, der Gerechte, für alle, die Ungerechten, für immer. Es gibt nichts, wo nicht eingeschlossen wäre. Und jetzt kommen wir zu einem komplizierteren Vers. Vers 19. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Das ist ein ganz schwieriger Text oder ein ganz schwieriger Vers. Das 20, das nachher kommt, hat es dann auch in sich, aber der ist noch ein heftiger. Der hat ganz viele Fragen ausgelöst in der Kirchengeschichte. Der Vers hat auch zu ganzen Haufen Schwierigem geführt in der Kirchengeschichte. Zu Spaltungen, zu Köpfe eingeschlagen werden, zu weiss nicht was allem. Und ja, er ist kompliziert. Er wirft nämlich Fragen auf, wenn du es jetzt gar nicht so siehst, wo denn die Schwierigkeit ist. Er wirft Fragen auf, zum Beispiel, wo ist da Jesus genau hingegangen? Wer sind die Geister im Gefängnis? Sind das was für Personen? Gibt es eventuell sogar die Möglichkeit von einer zweiten Chance, wenn Jesus da ist, das Evangelium predigen zu den Toten zum Beispiel? Und da gibt es ganz einen Haufen schwierige Fragen. Und ich kann dir versprechen, oder ich muss dir leider schon sagen, wir werden die Fragen nicht alle können beantworten heute Morgen. Es werden ein Haufen Fragen offen bleiben. Ich werde lediglich versuchen, aufskizzieren, wo Auswege sind oder Antwortmöglichkeiten sind und am Schluss aber etwas festheben, wo aus dem Text heraus ganz klar ist. Und dafür durch mich ist doch das Wichtige, dass wir uns an dem heben, wo klar ist. Also, unter den Evangelikalen gibt es grob gesagt zwei Positionen, wenn man die so ein bisschen grob zusammenfassen will. Und innerhalb von diesen zwei Positionen gibt es noch ganz einen Haufen Untersplitterungen jeweils dann. Die erste Position denkt, in dem Text drin, sieht man, dass Jesus nach seinem Tod, also in dieser Zeit zwischen Tod und Auferstehung, abgestiegen ist in Hades, das ist der Begriff aus der griechischen Welt, also die Totenwelt. Das wären dann die Geister. Und denen seinen Sieg verkündigt hat. Aber da ist dann mit der Einigkeit auch schon wieder Schluss. Die Uneinigkeit ist dann nachher dort, wo heisst, ja, aber wer sind denn die Geister? Sind da Gläubige, Ungläubige oder beides? Wo sie sich dann wieder einig sind, die meisten zumindest, ist in der Frage, hat Jesus denn das Evangelium predigt? Und da sagen die meisten, ja nein, denen hat er nicht das Evangelium predigt, weil wenn er das gemacht hätte, würde die Möglichkeit bestehen für eine zweite Chance. Und das würde sich widersprechen mit ganzen Haufen anderen Texten der Bibel. Also das kann nicht sein. Soweit die erste Position. Ich lasse sie einfach stehen, ich tue sie nicht gewichten. Auch die zweite werde ich nicht gewichten. Die zweite Position, die Interpreten von dieser Position, die denken, der Petrus beschreibt da etwas, was schon geschehen ist. Wir lesen nachher im Vers 20, dass er die Geschichte vom Noah aufgreift mit der Arche. Und dass eigentlich der Petrus da will sagen, los, Jesus ist im Geist oder hat im Geist durch den Noah predigt, diesen Menschen dort mal vor der Sintflut. Und im Geist gefangen sind sie jetzt, weil sie da nicht geglaubt haben und gestorben sind. Also nicht, dass er irgendwo hingegangen ist, sondern dass er schon mal durch seinen Geist, durch den Noah durchgepredigt hat. So, das sind so grob die zwei Positionen. Jetzt denke ich aber, dass es wichtig ist, dass man festhaltet, was klar ist. Und ich möchte dazu da etwas aufzeichnen. Ich brauche jetzt da halt leider gerade ein bisschen länger. Und zwar geht es darum, klar ist, Jesus hat den Sieg vollbracht. Und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft von dem Vers. Er ist gegangen und hat seinen Sieg verkündigt. Der Sieg ist fix. Jesus hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Und ich bin sicher, die Totenwelt hat zusammengezuckt in dem Moment. Da ist ein Riss durchgegangen. Es heisst ja, es ist der, der hat das Baby tot mal. Da ist ein Siegesschrei durchgegangen. Man müsste korrekterweise die Übersetzung das altdeutsche Wort Herolde brauchen. Da ist ein Sieg verkündigt worden, die grossen Werke, die grossen Taten. Und egal, ob du Position 1 oder Position 2 glaubst oder noch eine eigene hast, das Wichtige ist der Sieg von Gott. Der Sieg von Jesus am Kreuz über die finsteren Mächte, über Satan. Und der wird ausgerufen dort. Und der wird seitdem bis zum heutigen Tag ausgerufen. Durch die ganze Welt ist er gegangen. Machst du mit im Sieg ausrufen von Jesus? Beteiligst du dich auch daran, seinen Sieg weiterzutragen? Ich glaube, das ist zentral an dieser Stelle. Der Sieg ist vollbracht. Vers 20. Die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noah, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Der Petrus bedient sich hier an einem Bild. Und er denkt, man zeichnet, braucht das Bild auch. Und zwar ist das ganz ein einfaches Bild. Das Bild von der Arche, vom Boot. Das ist ein Bild, das bekannt war zu allen Zeiten. Das ist ein Bild, das auch den nicht-jüdischen Zuhörern bekannt war. In seinem Raum, die Geschichte von der Arche, ist bekannt gewesen. Und dann Petrus sagt da eigentlich, los, in dem Bild innen, oder er vergleicht in dem Bild innen die Arche mit Jesus. Das Wasser mit dem Gericht. Und er sagt, los, so sicher, wie dort mal die Sintflut gekommen ist, so sicher wird ein Gericht kommen für jeden Menschen. So sicher, wie dort mal Gottes Gericht über die Menschheit in Form von einer Sintflut gekommen ist, so sicher wird auch ein Gericht für jeden Menschen kommen. Und eigentlich sagt er mit dem, hey, los, es ist sicher, dass ein Gericht kommt und es gibt zwei Ausgangsmöglichkeiten. Arche, sterben. Und er präsentiert ihnen eine Lösung. Er sagt, hey, es gibt nochmal etwas, was sicher ist da drinnen. Beim Noah ist der Rettungsweg das Boot gewesen. Es ist nicht das Wasser, das Heil gebracht hat, die Erlösung, sondern das Boot. Der Text heisst genau genommen, durchs Wasser hindurch gerettet. Also im Boot durch. Hindurch heisst durch das Gericht durch. Tut's mal sicher, wer im Boot war, ist gerettet worden durch. Und er sagt in dem Vergleich, hey, heute gibt es etwas anderes als das Boot. Heute gibt es Jesus Christus. Und er wird dich sicher durch das Gericht durchbringen. Wenn du ihn annimmst, du sagst, ja, ich will, dass du Herr in meinem Leben bist, ich folge dir nach, dann wird er dich sicher durchs Gericht durchbringen. Oder wie Jesus selber sagt, mit seinen Worten aus Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Hindurchgedrungen. Das Gericht ist sicher. Es ist aber auch sicher, dass es einen Weg, eine Lösung gibt. Es ist sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, aus dieser Situation heraus. Die Frage ist, hast du die Sicherheit in deinem Leben? Hast du das angenommen, was Jesus gemacht hat für dich? Weißt du, ob du in der Arche bist oder außerhalb stehst? Weil was sicher ist, ist, dass die Geschichte genau gleich wird ablaufen wie damals. Wer in der Arche ist, wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, stirbt. Und der Petrus hängt gerade im nächsten Vers nochmal ein Bild an. Und zwar macht er jetzt eher ein Gegenbild. Und das ist wieder mal typisch biblisch auch. Das Neue Testament braucht viel den Vergleich mit Bilder und Gegenbilder. Oder um es mit dem richtigen Term zu verwenden, Typen und Antitypen. Da dabei ist Antityp nicht schlecht gemeint. Mit Anti, wie es Anti, das Gegenteil schlecht. Da ist gut, da ist schlecht. Sondern es geht mehr darum, zum wie etwas auflösen. Meistens auflösen hin zu Jesus. Und da lesen wir im Vers 21, das ist ein Vorbild, also Geschichte von der Arche, ist ein Vorbild der Taufe. Und Taufe wäre jetzt der Antityp, das Gegenbild. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der Petrus fängt im Vergleich an mit der Taufe. Ich werde versuchen, da so mit einem Wassertropf zu zeichnen. Petrus vergleicht die Arche mit der Taufe. Und er sagt sogar, gleich wie die Arche gerettet hat, rettet die Taufe. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man da sofort richtig einordnet. Weil auch der Vers hat Grund gegeben zu einem Haufen Diskussionen, hin zu einem Haufen Irrlehren. Und ich sage ganz bewusst Irrlehren. Der erste Punkt ist, das Wasser rettet nicht. Petrus sagt selber, das Wasser ist da, um den Schmutz vom Körper abzuwaschen. Gleich sicher, wie beim Gericht, beim Archen Noah, das Wasser nicht da war, was Heil gebracht hat, ist es ebenfalls sicher, dass in der Taufe das Wasser nicht das Lösungswerk ist, das Erlösungswerk ist. Warum? Ich versuche es kurz aufzuskizzieren, an zwei Beispiele. Wenn das Wasser Erlösung bringen würde, was bringt denn Jesus? Wer denn das Erlösungswerk von Jesus vollendet? Er selber sagt ja von sich in Johannes 14, ich bin der Weg. Ja, wer ist denn das Wasser oder er? Oder ein anderes Beispiel, warum das dann nicht sein kann. Wenn Wasser Erlösung bringen würde, für was hätte denn Jesus müssen sterben? Das macht keinen Sinn. Wenn Wasser Erlösungsbür bedeutet, dann kann man sich fragen, für was muss er sterben? Also das kann es nicht sein. Wasser, der Taufritual, das Taufritual, der Akt vom Untertauchen, der errettet dich nicht. Das hat hingeführt zu anderen Spekulationen und zu anderen Irrlehren, dass es geheißen hat, ja, es ist schon der Glaube, aber auch Taufe, also Glaube und Taufe errettet. Und auch da ist eine falsche Lehre. Das stimmt nicht. Das ist nicht so, wie es die Bibel lehrt. Warum? Ein paar einfache Beispiele. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist alles gemacht. Jetzt ist fertig. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Gott bestätigt sie in der Auferstehung. Wieso muss man jetzt noch etwas anhängen? Wieso muss jetzt Taufe noch angehängt werden, damit wir errettet sind, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht? Oder nehmen wir den einen, der neben Jesus gehangen ist am Kreuz. Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die haben keine Zeit für eine Taufe. Und trotzdem sagt Jesus, du wirst im Paradies sein. Glaube langet. Glaube langet. Oder noch ein anderes Beispiel, was nachher passiert ist, nach Pfingsten. Die Gläubigen in Caesarea, die sind ja durch die Predigt von Petrus, haben die dürfen eine Rettung erfahren. Und in dem Moment, wo sie geglaubt haben, ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Und der Heilige Geist ist ein Zeichen davon, dass sie Jünger oder dass sie Nachfolger von Jesus sind. Dass sie ihm gehören. Und erst nachher haben sie sich taufen lassen. Das heisst, sie sind schon vollwertige Kinder Gottes gewesen, bevor sie sich taufen lassen haben. Also die Taufe selber hat keinen erlösend, heilsbringenden Charakter. Und der Petrus sagt es darum. Er sagt zwar schon, die Taufe, die rettet, aber weil er viel tiefer sieht. Er sieht weiter, er sagt, das Problem ist nicht, dass das ist Wäsche aussen dran. Das Wichtige ist, dass du dich taufen lässt, innen in den Tod von Jesus. Das heisst, dass du es selber annimmst, dass er für dich gestorben ist. Dass er das gemacht hat für dich. Dass du sagst, ja, das nehme ich an. Ich glaube es für mich persönlich. Ich lasse mich innen taufen. Ich habe ein reines Gewissen. Er nimmt wieder den Begriff vom reinen Gewissen vor Gott auf. Und der reine Gewissen kommst du über, wenn du sagst, Herr Jesus, vergib mir, ich nehme dich als mein Herr und Heiland. Ich glaube an deinen Sieg am Kreuz. Ich möchte hier aber trotzdem gerne eine Lanze brechen für Taufe. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, sie ist nicht heilsnotwendig. Ich möchte dich ermutigen, das Thema ernst zu nehmen von der Taufe. Taufe ist ein Ausdruck, ein öffentlicher Ausdruck von deiner Beziehung, die du hast mit Jesus Christus. Ist aber auch ein Ausdruck von deinem Gehorsamsschritt gegenüber Jesus Christus. Nicht heilsnotwendig, aber es bezeugt etwas öffentlich von dem, was du glaubst. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Fragen hast im Thema von der Taufe, komm auf mich zu, schreib mir, wir reden miteinander. Oder geh vielleicht auch auf Menschen zu, wo du weißt, die haben sich taufen lassen. Red mit ihnen darüber, warum. Ich will dich ermutigen, lass die Tauffrage nicht einfach so vorbei. Wir haben auch immer wieder mal Taufen in der Gemeinde. Wenn dich das Thema bewegt, melde dich doch. Abschließend kommt noch ein Vers, der wieder einfach ist, den verstehen wir alle. Und der Vers ist so genial, ich habe geschmunzelt, als ich zu dem Text gekommen bin. Ich habe die Einteilung vorausgemacht, aber er passt auf den Sonntag. Er redet nämlich von dem, was letzten Donnerstag passiert ist, von der Auffahrt. In dem Text geht es um das, was passiert ist letzten Donnerstag. Vers 22. Welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Ja, man könnte jetzt traurig sein, dass Jesus nicht mehr da ist. Und manchmal kommen wir vielleicht in die Versuchung zum Denken, oh, ich wäre auch gern wie die Jünger mit dem Jesus so eins zu eins unterwegs gewesen. Ich bin sicher, die Jünger sind auch traurig gewesen, an dem Auffahrtstag. Weil es heisst, sie hätten lange in den Himmel raufgeschaut, so lange, dass zwei Engel haben müssen kommen und sagen, du, es ist gut. Gehen wieder zurück in die Stadt. Die sind traurig gewesen. Jesus ist weg. Aber das Geniale ist, Jesus hat gewusst, wo wir drin sind. Er kennt das Leiden. Er weiß, was es heisst, in dieser Welt unterwegs zu sein. Er hat es an seinem eigenen Leben erfahren. Und darum hat er seinen Geist geschickt, Gottes Geist geschickt, den Heiligen Geist geschickt, der uns helfen soll, unser Leben konstruktiv zu gestalten. Ein Geist geschickt, der uns trösten soll. Und da feiern wir ja nächsten Sonntag, ab Pfingsten. Das Kommen von dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Damit wir ein konstruktives Leben führen können. Aber in dem Vers steckt noch so viel mehr. Es heisst, er ist erhoben worden zur Rechten von Gott. Und in dem Begriff zur Rechten Gottes, da liegt viel. Ich will es nur anskizzieren, weil wir schon ein bisschen vorgeschritten sind in der Zeit. Rechte Gottes bedeutet Macht. Die Rechte ist die Stach. Macht. Jesus ist Macht gegeben. Jesus ist Ehre gegeben worden, indem dass Gott, sein Vater, ihn von den Toten auferstehen lassen hat. Aufgehoben hat an seine Rechte, hat er ihm einen Ehrenplatz gegeben. Er hat die Schande vom Kreuz weggewischt. Ehre ist da. Ehrenplatz. Es bedeutet aber auch, dass er zur Ruhe gekommen ist. Und damit ist nicht gemeint, die Ruhe von einer Müdigkeit. Jesus hat sich nicht müssen ausruhen. In dem Sinn, sondern Ruhe im Sinn von Frieden ist eingekehrt. Es ist vollbracht. Dann ist aber da drinnen auch, man lässt es beim Paulus zum Beispiel, dass Jesus jetzt zur Rechte sitzt und wenn ein Anwalt Fürbitte tut für dich und mich. Er steht dort und stürmt bei seinem Vater für dich und mich. Ich das jetzt bewusst ein bisschen überspitzt sagen. Er bringt dein Anliegen vor Gott. Hey, ist das nicht genial? Deine Not, meine Not, die ist Gott bekannt, weil Jesus sie ihm sagt. Er hört sie. Er tritt für dich ein. Und dann ist da noch ein bisschen etwas drin von der Herrschaft. Dass ihm alle Mächte untertan worden sind. Man könnte es nachlesen, auch in Hebräer 1, Vers 13. Da geht es auch um das, das ist ein Psalm, wo da wieder zitiert wird, dass Gott ihm die Macht, die Welt und alles, wenn ein Schemel unter die Füße tun hat. Also ihm ist alles untertan. Er ist Herr über allem. Da ist er eher. Und ich werde es versuchen, in diesem Bild weiterzugehen, mit so einer Medaillenauszeichnung. Eher. Jesus ist eher widerfahren. Jesus ist geehrt worden. Die Schande ist weg. Ich werde versuchen, am Schluss jetzt noch mal kurz zusammenfassen und dann etwas aufzeigen. Wir hatten den Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt. Leiden gehört dazu. Aber du darfst wissen, nichts kann dich aus Gottes Hand reissen. Und dann gibt es etwas Unglaubliches. Jesus ist am Kreuz gestorben. Der Gerechte für die Ungerechten. Einer für alle, für immer. Was für eine unglaubliche Botschaft. Und dann haben wir gehört, Jesus ist seinen Sieg verkünden. Er hat seinen Sieg verkündet. Hilfst du mit, seinen Sieg verkünden? Seine Taten zu verkünden? Und dann haben wir gehört, dass das Gericht so sicher wie die Sintflut kommen wird. Aber wir haben auch gehört und gesehen, dass es sicher ist, dass es einen Ausweg gibt. Es gibt einen Weg durch das Gericht durch, dass wir sicher durchkommen können. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass es eine Einsicht braucht. Es braucht eine Einsicht. Die Einsicht, dass ich ein reines Gewissen muss haben von Gott. Und die Einsicht bedeutet, ja, ich akzeptiere das, dass er das für mich gemacht hat. Ich akzeptiere, dass der Weg der einzige ist. Und nehme es für mich persönlich in Anspruch. Und vielleicht bedeutet es für dich zusätzlich noch, dass die Frage vom Taufen wieder mal auf den Tisch kommt. Und dann haben wir auch gesehen, dass Jesus zum Schluss geehrt worden ist. Er ist geehrt worden, erhöht zur Rechte Gottes. Und wenn man sie so im Uhrzeigersinn durchliest, hilft er vielleicht die Eselsbrücke, um sich damit zu merken. Ja, die Ausgangssituation, das Leiden ist reell. Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg daraus heraus. Nicht, dass du nicht mehr musst leiden musst, das verspricht die Bibel nie nirgendwo. Aber es gibt etwas anderes. Die Verse sagen uns, Jesus hat auch müssen leiden. Jesus hat Schreckliches gemacht. Er ist tief runtergegangen. Er hat gesiegt. Und er ist erhöht worden. Da ist eine Herrlichkeit dahin. Und von dieser Herrlichkeit erzählt Petrus im Jetzt. Und er sagt, ja, du musst leiden, aber es gibt auch für dich einen Ausweg. Wenn du das für dich akzeptierst, gibt es einen Ausweg, dass du auch kannst da hinten ankommen, wenn du treu bis zum Schluss bist. Dann darfst auch du am Schluss erhöht werden. Und das ist die Botschaft, die ich dir mitgeben will, heute Morgen. Leiden, ja, das ist normal, das gehört dazu. Gott kennt es aber auch. Und Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Aber es gibt eine Perspektive, einen Ausweg. Du darfst wissen, wenn du treu bist, wirst du erhöht werden. Ich würde dich gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir einfach dein Wort dürfen haben. Und dass gerade auch in dem Abschnitt von heute, so schwierig wie er ist und so viele Fragen, wie er auch aufwirft und auch immer noch offen sind am Schluss, dass wir trotzdem etwas dürfen wissen und verstehen drinnen. Und dass du dein Wort zugänglich gemacht hast, dass wir dir begegnen drinnen, Sachen von dir feststellen, erkennen, dass du dich uns willst zeigen. Und danke, Herr Jesus, dass du bereit gewesen bist, den Weg zu gehen, wo dich weit runtergeführt hat. In eine Schmach, in eine Schande, ein Verbrechertod am Kreuz. Aber dass wir auch dürfen wissen, du bist auferstanden, du bist erhöht worden, geehrt worden, zu Rechten von deinem Vater sitzt du. Und danke, dass der Ausweg auch uns kann helfen, in unserem Heute und Jetzt. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass du uns hilfst, wenn wir in diesen schwierigen Situationen inne sind, dass wir dürfen den Blick auf dich haben. Dass du uns hilfst, uns zu orientieren an dem, was in der Zukunft liegt. Dass wir aber auch dürfen wissen, du verstehst uns. Du weißt, wie wir fühlen. Du weißt, wie sich das anfühlt, wenn es weh tut. Danke, dass du mit drin bist in diesen schwierigen Situationen. Aber dass du einen Ausweg dadurch hast. Hilf uns, in dem Innen zu wandeln, in dem Innen unterwegs zu sein, auf dich zu schauen und wissen, du kennst uns. Du hilfst uns und du hast eine geniale Zukunft versprochen für die, die mit dir unterwegs sind. Dir wollen wir Danke sagen, Herr Jesus. Amen. Ich wünsche dir von Herzen für die nächste Woche, dass du darfst erfahren, wie es ist, in diesem Ausweg zu leben. Das ist ein Ausweg, der nicht sofort am Ziel ankommt, sondern so ein Weg, der sich aufs ganze Leben ausdehnt. Aber er hat als Ende eine Erhöhung in einer Ewigkeit. Ich wünsche dir ganz viel gesegnete Momente mit Jesus. Eine gute Zeit.